Ich habe echt schon überlegt, wann ich das letzte Mal hier war. Ich fing so langsam an, mich nach euch zu sehen. Ist gut, wieder hier zu sein. Wer eine Bibel mit hat, der Text, den ich auslegen werde, ist etwas länger. Dem empfehle ich wirklich mitzulesen. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 1. 3 Vers 1 bis 4 Vers 1 im Hebräerbrief. Ich werde nicht jeden einzelnen Vers auslegen, aber doch einen guten Teil dieses Textes. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen sind mit Mose? Und wenn, über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Als ich bei der Vorbereitung der Predigt damit anfing, Gott zu fragen, was für einen Text soll ich nehmen? Und ich so den Eindruck hatte, lies doch mal Hebräer 3, fang damit mal an. Wusste ich einerseits, als ich es las, es ist genau der Text, den ich nehmen soll. Und auf der anderen Seite dachte ich, ach du meine Güte, hättest du nicht einen etwas geschmeidigeren Text, so viel mit Gnade und Liebe, das ist so einer dieser harten Schwarzbrottexte aus der Bibel, und ich merkte schon, wie ich mich schwer damit tat und dachte, nein, dann ist es wahrscheinlich ganz genau richtig. Dann ist es wahrscheinlich auch für mich genau richtig. Es ist einer dieser Texte, wo ich sage, das ist harter Tobak. Aber ich habe beim Vorbereiten entdeckt, dass in diesem Text sehr viel Gnade steckt. Und das werde ich versuchen, im Laufe der Predigt auch aufzuzeigen. Vers 1, da geht es schon los mit dem Zuspruch. Darum, ihr heiligen Brüder und natürlich Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Der Zuspruch ist, dass wir werden als Heilige bezeichnet. Vielleicht nicht immer von unserem Lebenswandel her, aber von unserem Stand in Jesus. Und uns wird zugesprochen, dass wir teilhaben an der himmlischen Berufung. Und unsere himmlische Berufung ist es, Kinder Gottes zu sein. Unsere himmlische Berufung ist es, dass wir eines Tages in alle Ewigkeit vor Gott stehen werden und seine Gemeinschaft genießen dürfen. Wir werden errettet sein von ewiger Verdammnis. Und Christus sorgt dafür, weil er treu ist. Haben wir gelesen, Christus war treu als Sohn über Gottes Haus. Und wir sind sein Haus. Wenn wir das Vertrauen festhalten, so heißt es in diesem Vers. Aber wie halte ich das Vertrauen an Christus fest? Und das steht auch schon gleich im ersten Vers. Schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus. Wie das praktisch wird, werde ich im Laufe der Predigt noch aufzeigen, wie man aufschauen kann zu Jesus. Dass es nicht bei diesem theoretischen Begriff, ja, schau doch auf Jesus bleibt, sondern mit Leben gefüllt wird. Aber jetzt gehen wir weiter im Text. Ich lege ab Vers 7 weiter aus. Darum, wie der Heilige Geist spricht, steht da heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Der Heilige Geist redet zu uns. Und wenn er zu uns redet, dann ist das niemals Smalltalk. Er hat immer was Wichtiges zu sagen. Weil er der ist, der uns in alle Wahrheit führt. Dafür hat Jesus seinen Geist gesandt und dass dieser Geist in uns lebt, damit wir nicht in die Irre gehen, sondern geführt werden in alle Wahrheit, weil Jesus möchte, dass wir ans Ziel kommen und dass wir nicht ohne Orientierung sind in diesem Leben. Wenn also der Heilige Geist redet, dann will er uns leiten, dann will er uns voranbringen, immerhin zu Jesus. Und was er zu sagen hat, ist immer wichtig. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, das ist ja schön und gut, aber wie? Wie redet er denn? Woran erkenne ich denn, dass es der Heilige Geist ist? Wie kann ich ihn denn verstehen? Ihr kennt die Stelle alle, Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe kennen meine Stimme. Das sagt Jesus über sich. Aber das gilt natürlich auch für den Heiligen Geist, weil du Vater, Sohn und Geist als dreieinigen Gott nicht voneinander trennen kannst. Das heißt, wir kennen seine Stimme und können sie hören. Sagst du vielleicht, ja, aber wie soll ich mir da sicher sein? Der Heilige Geist redet vor allem durch die Bibel. Durchs Lesen der Bibel, durch stille Zeit, durch Andachten. Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, Hörbibel, geniale Geschichte. Nebenbei nimmt man noch was von Gottes Wort auf. Und der Heilige Geist redet dadurch zu uns. Und er redet auch direkt zu uns. Manche haben das gehört, vielleicht haben sie auch diese Gabe der Prophetie. Sie kriegen Eindrücke, sie hören was und wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, das war jetzt der Heilige Geist, der geredet hat. Und das Spannende ist, wenn der Heilige Geist redet, dann redet er immer in Übereinstimmung mit der Bibel. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel wirklich gut kennen. Dann können wir nämlich prüfen und unterscheiden, was wir hören, ist es von Gott oder nicht. Der Heilige Geist redet durch die Predigt. Also macht eure Ohren weit auf, denn ich gehe davon aus, dass Gott redet. Ich kenne diese Haltung selber von früher. Ich kenne sie auch in der Gemeinde. Manchmal, wenn man sich mit Leuten unterhält, in der Kaffeestube. Ah, diese Predigt, ja, die hat mir überhaupt nichts gebracht. Ah, das war ja echt, da war überhaupt nichts für mich drin. Oder es hat mich auch nur geärgert. Das fand ich ja so ärgerlich, was der gesagt hat. Ja, da muss man sich fragen, was dich stört, was dich provoziert, was dich ärgert. Frag dich, war es der Heilige Geist, der dir was sagen wollte? An sich an einer Predigt zu ärgern und zu stören, ist überhaupt nicht schlimm. Aber man sollte immer fragen, schiebe ich das jetzt ab, weil es ärgerlich war? Da frage ich mich, warum ärgere ich mich drüber? Wollte Gott mir was sagen, was mir nicht passt? Der Heilige Geist redet auch durch andere Menschen. Manchmal warten wir so auf die Stimme vom Himmel. Rede du zu mir, Herr. Und dann kommt einer von deinen Geschwistern auf dich zu und sagt was, wo du denkst, ja, das klingt eigentlich genau richtig, aber nein, ich muss das von Gott hören. Und dann kommt der Nächste auf dich zu und sagt dir, was ist wieder die gleiche Aussage. Nein, ich muss das aber von Gott hören. Und dann fragst du dich irgendwann, Gott, warum redest du nicht? Wieso? Ich habe doch schon 2- und 3-mal Geschwister zu dir gesandt, damit du hörst, was ich dir sagen will. Er redet auch durch Lebensumstände. Kennt ihr dieses Bild mit der offenen Tür und der geschlossenen Tür? Du hast irgendwas geplant und möchtest irgendwas tun und weißt nicht, ist es jetzt von Gott oder nicht, und du gehst drauf los und knallst dir den Kopf an, sinnbildlich gesprochen, weil du kommst nicht durch. Die Tür ist zu und das heißt so viel wie, nein, das ist nicht der Weg. Oder die Tür ist wirklich auf und du kannst durchgehen und sagen, okay, bisher sieht es wirklich so aus, als wenn es Gottes Weg ist. Ein Beispiel. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Paulus ist wieder unterwegs. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Das finde ich interessant. Sondern auch das Evangelium in alle Welt tragen. Aber hier konnten sie nicht hin. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist es ihnen verwehrt hat. Vielleicht hat er Umstände gesandt, sodass sie da nicht hin konnten und sie haben es erkannt. Das war das Wirken des Geistes. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, und habe auch nicht nachgeguckt, wo genau jetzt Phrygien liegt oder Galatien, ob man von da aus irgendwie übers Meer muss. Vielleicht gab es eine Menge Sturm, sie konnten da nicht hin. Vielleicht waren die Wege unwegbar durch Unwetter. Wer weiß es genau. Das ist aber so, dass Gott durchaus Lebensumstände und Situationen benutzt und der Heilige Geist sie benutzt, um zu reden. Und wir können, und das ist das Gute, jetzt habe ich mehrere Sachen gesagt, wie der Heilige Geist redet. Und wir können alles, was wir hören, prüfen. Wenn wir irgendwas von auf diese Art und Weise hören, die ich eben beschrieben habe, wir können das prüfen und ihr wisst wahrscheinlich längst, wie. Ist es biblisch? Passt es zu Gott oder passt es nicht? Widerspricht es dem Wort Gottes? Wenn es das tut, können wir sicher sein, dass es nicht der Heilige Geist war, der da geredet hat, sondern unser menschliches Empfinden oder irgendwas anderes. Und wir sollen das, was wir hören, wenn wir wissen, der Heilige Geist redet zu uns, dann gibt es nicht viel zu überlegen. Dann geht es daran, wir müssen das umsetzen. Wir müssen es in die Tat umsetzen, was der Heilige Geist von uns möchte. Und nicht unser Herz verstocken. Kennt ihr das? Ihr wisst, ihr sollt was tun. Und ihr wisst auch, es ist richtig und gut und vernünftig und angesagt. Ihr wisst, das ist jetzt dran und innerlich merkt ihr einen Widerstand und weigert euch. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, ich sollte, aber ich will nicht. Mir ging es als Kind so beim Zimmer aufräumen, wenn mein Vater mich dazu verdonnert hat. Und ich habe mein Herz so lange verstockt, mit dem Zimmer aufräumen anzufangen, bis die Konsequenzen, die mir drohten, schlimmer waren als das Aufräumen. Ich wusste, aufräumen ist richtig, damit ich auch mal was wiederfinde, was ich lang vermisst hatte. Aber ich hatte schlicht keine Lust, auf das zu hören, was mein Vater mir sagt. Und das ist nichts anderes als Verstockung. Meinen Kindern geht das auch nicht anders. Sie wissen genau, sie können sich erst verabreden, wenn sie ihren Krams aufgeräumt haben. Und sie wissen, verabreden, das ist toll. Und trotzdem, sie räumen dann auf. Aber sie machen es auf die französische Art. Dienst nach Vorschrift. Bummelstreik. Und sie tun sich nichts Gutes dabei. Das ist auch eine Art von Verstockung. Aber was geschah mit den Menschen, die hier im Text erwähnt werden, damals in der Wüste? Was können wir von ihnen lernen? Wir finden die Entsprechung zu diesem Text im 17. Kapitel vom zweiten Buch Mose. Die Israeliten zogen durch die Wüste Sinn und sie kamen an einen Ort und haben dort gerastet und sie hatten kein Wasser mehr. Und sie taten das, was sie so häufig taten. Haben sie gesagt, super, Gott wird uns versorgen? Nein, sie fingen an zu murren gegen Mose. Warum hast du uns bloß aufs Ägypten geführt? Da gab es Essen, da gab es Wasser noch und nöcher und jetzt sollen wir hier in der Wüste verdursten. Da war alles besser in Ägypten. Seltsam, nicht? Sie waren in der Sklaverei, jetzt waren sie frei, aber in Ägypten war alles besser, weil es kein Wasser gab. Und sie hatten so viel mit Gott erlebt bis dahin. Gott hat sie rausgeführt durchs Meer. Sie haben gesehen, wie das Meer zur Seite gewichen ist und sie konnten trockenen Fußes durchziehen, was der Pharao ebenfalls versucht hat. Und wir wissen, wie es geendet hat bei ihm. Sie haben gerade vorher erlebt, nachdem sie sowieso regelmäßig mit Essen versorgt wurden, dass sie an der Quelle Mara ankamen. Da gab's Wasser, aber das war widerlich. Mara heißt bitter und das Wasser war ungenießbar. Und sie haben erlebt, wie Gott dieses Wasser in Ordnung brachte und sie es trinken konnten. Und man fragt sich so aus der Distanz, die wir haben zu dieser Wüstenwanderung, konnten sie nicht drauf kommen, nach allem, was sie erlebt haben, dass Gott in der Lage war, sie mit Wasser zu versorgen? Sie hatten doch die Versorgung Gottes erlebt. Sie hatten so vieles erlebt mit Gott. Und Gott versorgt sie auch hier wieder. Aber er ist zornig auf sie, weil sie ihm immer noch nicht glauben, weil sie hadern mit ihrem Schicksal. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Und damit sagen sie im Grunde, Gott, dein Plan ist ganz großer Mist. Wir hätten lieber Sklaven bleiben sollen. Sie vertrauen ihm nicht. Und ist es das? Verstocken wir unser Herz, weil wir Gott nicht vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint? Wenn der Heilige Geist uns etwas sagt, es mag vielleicht manchmal unbequem sein, was wir dann tun können oder sollen, und wir verstocken unser Herz, weil wir sagen, Gott, ich vertraue nicht, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube nicht, dass einer von euch das auch nur so mit einem Satz formulieren würde. Aber ganz häufig ist das doch die Haltung, die dahinter steht, wenn wir uns gegen das Reden des Heiligen Geistes wehren. Wollen wir uns vielleicht nicht leiten lassen vom Heiligen Geist, weil wir denken, wir können das besser? Wir wissen besser, was für uns gut ist? Oder liegt es daran, dass wir sagen, ich will lieber selber entscheiden, ich möchte, dass kein Herr über mich ist, ich kann besser für mich sorgen? Verstocken wir unser Herz Gott gegenüber, weil wir ihm nicht vertrauen, dass er es gut mit uns meint, oder weil wir stolz sind und niemanden über uns anerkennen wollen? Seht zu, liebe Brüder, steht ab Vers 12, dass keiner unter euch ein böses und ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wie, habe ich mich gefragt, kriegt man ein böses und ungläubiges Herz? Es steht im Text ganz einfach drin, durch den Betrug der Sünde. Die Sünde, die betrügt uns immer, wenn wir uns auf sie einlassen. Man kann die Sünde vergleichen mit einer Praline. Ein Schokoüberzug gefüllt mit purem Gift. Sieht erstmal lecker aus. Wenn wir, wie eben schon erwähnt, denken, dass wir selber entscheiden wollen über unsere Wege und uns gegen die Leitung des Heiligen Geistes, dann vielleicht, weil wir uns was davon versprechen, nämlich, dass wir Herr über unser Leben sind. Oder weil wir Gott misstrauen. Aber wisst ihr, Misstrauen gegenüber Gott ist kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht mal eben so, naja, ich habe halt mal Zweifel. Ich vertraue Gott manchmal nicht. Misstrauen gegenüber Gott und Stolz, das sind quasi, diese Haltung ist der Ursprung aller Sünde. Wisst ihr, was der Satan, der damals ein hoher Engel im Himmel war, gesagt hat? Ich will mich auf den Thron Gottes setzen. Er war stolz. Und wisst ihr, wie er bei Adam und Eva dafür gesorgt hat, dass sie auf ihn reinfallen? Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Er hat Zweifel gesät. Misstrauen gegenüber Gott. Das ist der Ursprung der Sünde schlechthin. Und du glaubst manchmal vielleicht, wenn der Heilige Geist dir was sagt, was du tun oder lassen sollst, dass es besser ist, wenn du nicht auf ihn hörst. Wenn dir der Heilige Geist zum Beispiel sagt, hör auf, im Internet Pornoseiten zu besuchen. Du überdenkst in deinem Herzen, dass du das nicht willst und dich nicht warnen lassen willst, und du willst nicht davon lassen, und Gott wird das schon nicht so schlimm finden. Er wird dir ja auch vergeben, sowieso immer. Er liebt dich ja, dann warne ich dich heute. Wenn du dabei verharrst, dann wird es schlimm für dich sein. Der Heilige Geist wird dich weiter erinnern und dich immer wieder auffordern. Hör auf damit, du weißt, dass ich das nicht möchte. Es ist nicht gut für dich. Er wird es wieder und wieder sagen, dass du es lassen sollst, weil es Sünde ist. Und jedes Mal, wenn du nicht auf sein Reden hörst, sondern die Verlockung der scheinbar leckeren Praline Sünde vorziehst, weil du dir einen Lustgewinn versprichst, der dir angeblich so gut tut und denkst, Gott will mir ja auch meinen Spaß verderben, wenn ich damit aufhöre, dann verstockt sich dein Herz gegen das Reden des Heiligen Geistes ein Stück mehr und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Und am Ende dieses Prozesses, der kurz oder lang sein kann, steht der Abfall vom lebendigen Gott. Zugegeben, das war jetzt ein sehr deutliches, drastisches Beispiel. Aber das gilt auch für ganz andere Sachen. Wenn dir der Heilige Geist sagt, du sollst dich mit jemand versöhnen und denkst, da soll die Person erstmal auf mich zukommen. Die muss sich zuerst entschuldigen. Dann verstockst du dein Herz gegenüber seinem Reden. Solange du behauptest, dass du im Recht bist und nicht darauf hören musst, weil die andere Person den ersten Schritt machen soll, lebst du im Ungehorsam und verstockst dein Herz. Und wohin das führt, habe ich eben drastisch vor Augen geführt. Und ihr lieben, Abfall vom lebendigen Gott muss gar nicht heißen, dass man nicht mehr zur Gemeinde geht, ab sofort ein atheistisches, zügelloses Leben führt und quasi das Gegenteil von dem tut, was man vorher getan hat und nicht mehr in der Gemeinde gesehen wird am Sonntag und im Hauskreis. Man kann noch von Gott abfallen und trotzdem weiter in die Gemeinde gehen. Von außen hat sich nichts verändert. Die Sprache ist immer noch die gleiche, fromme, aber das Herz hat sich verstockt gegen Gott, weil du nicht bereit warst, an einem bestimmten Punkt auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören und es permanent ausgeblendet hast. Und so hat sich dein Herz verhärtet. Und wenn das Herz an einer Stelle verhärtet ist, ich kenne solche Situationen aus meinem Leben, dann sitze ich gerade dann, wenn jemand sowas in der Art predigt, dann ist mir äußerst ungemütlich auf meinem Stuhl zumute. Und dann mache ich schon vorsichtshalber gleich die Ohren zu, damit ich mich ja nicht Gott aussetzen muss. Ich komme immer noch brav daher und wahre den Schein, aber im Grunde bin ich dann auch nur noch ein Schein von dem, was ich eigentlich sein soll. Daher sollen wir uns selber ermahnen, so steht es dort. Wir sollen uns selber ermahnen, dass wir in unserem Herzen bei Gott bleiben. Und die Frage ist, wie mache ich das denn praktisch? Wie ermahne ich selbst mein Herz, an Gott dran zu bleiben? Mir ist neulich ein Gebet begegnet, das ich in Facebook gelesen habe. Das fand ich recht witzig und treffend. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht. Ich habe noch nicht die Beherrschung verloren. Ich war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder zu viel Schokolade gegessen und die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa 5 Minuten werde ich aus dem Bett steigen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Und dass der Kern da drin ist, wir müssen uns klar machen, dass wir absolut abhängig sind von Gott. Wenn wir an ihm dranbleiben wollen, dann müssen wir ihm sagen, wir brauchen deine Hilfe. Das ist es, was es heißen kann, sich selbst zu ermahnen. Wir müssen unserem Herz, uns selbst immer wieder sagen, wir brauchen Gott in jeder Hinsicht und bei der kleinsten Kleinigkeit. Und deswegen ist es gut, zum Beispiel den Tag schon gleich zu Anfang in seine Hände zu legen. Ich mache das seit einiger Zeit, leider nicht regelmäßig. Und ich kann ganz genau unterscheiden, an welchen Tagen ich Gott bewusst in meinen Tag genommen habe, weil ich ihn brauche, und an welchen Tagen ich das nicht getan habe. Meine Frau kann das bei mir übrigens auch sehr genau unterscheiden. Ich bin dann echt ein Ekelpaket. Wir haben an Christus Anteil bekommen. So stand es in dem Vers, den ich zuletzt hatte. Warte mal, ich lese euch nochmal vor, weil der ist so gut. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, steht in Vers 14, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Da geht es ja auch ums Dranbleiben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben an Christus Anteil bekommen. Das heißt, etwas gehört uns. Und wir gefährden es, wenn wir unser Herz verstocken durch die Sünde. Christus, das, was ihn ausmacht, sein Wesen, sein Geist, das hat Gott uns geschenkt. Der Heilige Geist lebt in uns, nicht mal nur so als Gast, sondern für unser ganzes Leben als Christ. Und er zieht nicht weg, wenn wir sündigen und kommt dann wieder, sondern er bleibt und er leidet drunter. Aber er ist da, das ist unser Anteil. Und wir gefährden diesen Anteil, wenn wir unser Herz verstocken und verstocken und verstocken, bis es abfällt vom lebendigen Gott. Und deswegen sollen wir die Zuversicht oder das Vertrauen festhalten. Und die Frage ist, die ich am Anfang auch schon aufgeworfen habe, wie mache ich das? Wie geht das eigentlich? Zweiter Praxistipp sozusagen zu der ersten zum ersten Tipp, morgens wirklich den Tag in Gottes Hände zu legen. Der zweite Tipp ist, erinnert euch an den ersten Vers, den ich vorgelesen habe. Wir sollen aufschauen zu Jesus, unseren Apostel und Hohepriester. Aufschauen heißt auch, dass ich meinen Blick von etwas wegrichte und da nicht mehr hingucke, sondern woanders hinschaue. Aufschauen zu Jesus und unseren Blick von uns wegrichten, von unseren Sorgen, von unseren Versuchungen, Anfechtungen und Problemen. Wie aber schaut man auf zu Jesus? Wichtig ist, dass man sich dafür Zeit nimmt. Ich fange jetzt nicht an zu sagen, stille Zeit ist nur dann gut, wenn man sie morgens um 5 macht. So ein Unsinn wurde mir erzählt, als ich frisch Christ wurde. Morgenstunden sind die besten Stunden. Ja, sie sind gut. Es ist ruhig und still. Aber ich kriege die Augen nicht auf. Die Frage ist einfach, wie kann ich das für mich und wie kann jeder Einzelne das für sich umsetzen? Es kommt nicht auf die Masse der Zeit an. Sagt euch der Name Smith Wigglesworth was? Ja, den meisten, das ist so ein Prediger aus dem mittlerweile schon vorletzten Jahrhundert, muss ich dann ja sagen, der einen sehr gesegneten Heilungsdienst und auch evangelistischen Dienst hatte, der ganz unglaubliche Dinge erlebt hat mit Gott. Und einer, der ihn wohl sehr dafür bewundert hat, fragte ihn wohl so mal, wenn Sie so viel Segen mit Gott erleben, dann müssen Sie auch ganz viel Zeit im Gebet verbringen. Dann müssen Sie ja Stunden vor Gott knien und beten. Und Smith Wigglesworth hat geantwortet, ich bete nie länger als eine halbe Stunde. Die Leute guckten wohl, oder derjenige soll wohl etwas geschockt geguckt haben. Und der Nachsatz von Smith Wigglesworth war, aber es vergeht auch keine halbe Stunde, in der ich nicht bete. Man muss ja gar nicht die Ziele so hoch stecken. Ich habe für mein Studium einen sehr engen Wochenplan, aber es ist eben ein Wochenplan. Ein Plan, in dem ich was einplanen kann. Ich habe mir gesagt, ich fange an und nehme mir definitiv morgens 10 Minuten, die nur mir und Gott gehören. Und wenn man das 2 oder 3 Mal irgendwo am Tag einplant, das ist allem, das klingt wenig, aber es ist A, besser als nichts, und 10 Minuten können eine unheimlich qualitative Zeit sein, wenn man sie ausnutzt. Ich merke immer wieder, wenn ich versuche, diese Zeit mit Gott nach dem Motto, ja, ich muss mir irgendwie mal 10 Minuten nehmen, irgendwo im Plan, im Tag noch irgendwo zwischen zu quetschen, nach dem Motto, wenn ich da mal eine Lücke habe. Es gibt diese Lücke nicht. Wenn der Tag läuft, dann läuft er. Und dann entwickelt er eine solche Eigendynamik und so ein Eigentempo, dass es wirklich schwer ist, auf die Bremse zu treten und zu sagen, stopp! Ich wollte mir Zeit mit Gott nehmen. Deswegen ist es gut, sich diese Zeit einzuplanen. Ich strebe das an. Morgens habe ich das hingekriegt. Gegen frühen Nachmittag wird es auch schon. Und ich strebe es an, abends, wie meine Tochter das macht. Das finde ich ganz erstaunlich. Die ist von selbst auf die Idee gekommen, die liest abends noch 5 Minuten einen Vers in der Bibel und denkt beim Einschlafen drüber nach. Das ist richtig cool. Und diese 3 Zeiten, jeder kann für sich gucken, manche haben ja ganz andere Zeitkontingente zur Verfügung und haben mehr Möglichkeiten, sich das selber einzuplanen. Aber ich möchte euch wirklich den Tipp geben, plant es euch bewusst ein und versucht es nicht irgendwo in den Tag in irgendeine Lücke zu quetschen. Es gibt diese Lücke nicht. Das ist eine Möglichkeit, einfach festzuhalten. Festzuhalten an Gott. Dann geht der Schreiber des Hebräerbriefs wirklich mit den Leuten nochmal ins Gericht und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Hier ist diese Mahnung nochmal und sie ist wirklich ernst. Es ist etwas, was ich nie verstehen werde. Einerseits und andererseits denke ich, ich kenne mein Herz, vielleicht verstehe ich es doch. Alle, die den Auszug aus Ägypten erlebt haben, wie die Ägypter sie mit Schätzen beschenkt haben, damit sie endlich losziehen und die Plagen aufhören. Sie haben ja da schon gesehen, wie Gott wirkt. Sie haben gesehen, wie der Todesengel an ihnen vorbeiging, an ihren Häusern, weil sie das Blut des Passahlammes an die Türpfosten gestrichen haben. Sie haben gesehen, wie sie von Gott verschont wurden und rausgeführt wurden und durchs Rote Meer. Und all die Leute waren ungehorsam und haben gegenüber Gott gemurrt und haben ihm nicht geglaubt und ihm nicht vertraut, sodass sie nicht ins verheißene Land kommen konnten. Und dann denke ich, ja, wenn wir diese Haltung an den Tag legen, der Verstockung dieses Nichtglaubens und Gottmisstrauens, dann kann es uns ähnlich gehen. Denn wisst ihr, was am Ende der Verstockung steht, ist der Abfall von Gott. Und das ist eben so, dass es dann, wenn das permanent bleibt und Gott nicht eingreift und wir nicht umkehren, dann sind wir irgendwann auch wirklich nicht mehr in einer Beziehung mit Gott. Weil wir die Beziehung gar nicht mehr pflegen, gar nicht wollen, weil wir den Kontakt nicht wollen, weil wir uns dem nicht stellen wollen, was uns Gott sagt. Das ist ernst. Es geht nicht nur für dieses Leben, es geht für die Ewigkeit. Und damit uns das nicht passiert, willst du auch predigen? Damit uns das nicht passiert, deswegen haben wir diesen Verse im Hebräerbrief. Wir sollen nicht nur unser eigenes Herz ermahnen und wie das geht, habe ich euch gesagt, was man machen kann, nämlich, dass man bewusst Gott den Tag in die Hände legt, dass man im Laufe des Tages sich Zeiten einplant, wo man sich bewusst Gott zuwendet, damit man in Gedanken und im Herzen bei ihm ist. Wir sollen auch voller Furcht, so steht da, darauf achten, dass keiner auf der Strecke bleibt, sondern uns gegenseitig ermahnen, helfen, aufeinander Acht haben. Wir sollen nicht wie Kain patzig fragen, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Ja, genau das. Du sollst deines Bruders Hüter und deiner Schwester Hüter sein. Jeder miteinander und untereinander. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde, dass wir gemeinsam als eine Einheit untereinander gucken, dass keiner am Rand stehen bleibt, dass keiner liegen bleibt, dass keiner wegfällt, sondern uns aufhelfen und tragen, ermutigen und ermahnen. Nicht als deines Bruders Nachschnüffler. Wo begeht der eine Sünde? Auch nicht als Richter oder als moralisch erhobener Zeigefinger, sondern als Hirte, als Hüter, als jemand, der sich kümmert. Die Furcht, die hier beschrieben ist, wir sollen mit Furcht darauf achten, dass keiner zurückbleibt. Es ist nicht die Furcht, hoffentlich bleib ich nicht zurück, sondern es ist die Sorge um den Bruder, um die Schwester, weil wir wissen, was passiert. Und welches Schicksal dem droht, der nicht mit Gott lebt. Wir sollen aufeinander Acht haben, in Liebe. Und nicht so, das darfst du aber nicht machen. Sondern gucken, dass wir als eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern, wir sind nicht besser als unser Bruder, unsere Schwester, uns gegenseitig tragen und helfen und ermutigen, damit wir gemeinsam alle an das Ziel kommen. zusammenfassend lässt sich sagen, lasst uns darauf hören, was der Heilige Geist sagt. Wir sollen auf unser Herz achten, dass es nicht verstockt. Das heißt, such die Begegnung mit Gott im Anfang des Tages, damit dein Herz dran bleibt. Hab deine Geschwister im Blick. Nicht, was macht der denn da schon wieder Schlimmes, sondern wenn du siehst, dass einer deiner Brüder oder Geschwister in Sünde fällt, dann bete für ihn, dann trag ihn, dann liebe ihn trotzdem hinein, wieder zurück in die Gemeinschaft. Klar, ermahne ihn auch, aber in Liebe. Und all das, indem wir von uns wegschauen und hinschauen zu unserem Apostel und Hohepriester Jesus. Denn wisst ihr, was ein Hohepriester macht? Er tritt für uns ein. So sollen wir auch für unsere Geschwister eintreten und uns gegenseitig tragen und auf unser Herz achten. Amen.